Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 44. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, machen heute eine Geheimtippsendung. 4 aktuelle Serien und einen Dokumentarfilm haben wir für euch, von denen man eher wenig oder gar nichts mitbekommen würde, gäbe es nicht diesen Hamburger Fernseh- und Streaming-Podcast. Wir legen los mit der Historienroman-Verfilmung Ein Gentleman in Moskau mit Ewan McGregor bei Paramount Plus. Wir reden über die preisgekrönte iranische Serie The Actor bei Arte, die schwedische Familien- oder Gesellschaftsserie Meaning of Life bei Magenta TV, die Mockumentary Player of Ibiza von den Discountermachern in der ARD-Mediathek und den Dokumentarfilm Gefährlich nah, wenn Bären töten, die man jetzt schon bei Sky und Wow, aber bald auch in der ARD-Mediathek sehen kann. Lieber Jan, heute haben wir mal eher unbekannte Formate in unserem Line-Up. Das bringt mich zu der Frage, welche tolle Serie, Doku-Show oder welchen tollen Streaming-Film haben wir denn zuletzt in Auch eine noch der Fernsehpodcast sträflich übersehen?
Also ich muss tatsächlich zunächst mal sagen, dass ich so richtig Nischenprodukte sind es jetzt nicht. Also ich glaube, The Actor ist tatsächlich etwas, was die wenigsten Leute hier irgendwie in irgendwelchen Medien mitbekommen, Meaning of Life auch. Aber ein Gentleman in Moskau ist, glaube ich, schon allein schon wie Ewan McGregor werden das schon einige Leute kennen.
Aber weißt du, was hier die Nische ist? Das ist Paramount Plus, weil es gibt einfach Streaming-Anbieter, die ja wenige Leute im Portfolio haben.
Ja, genau. Also ich wundere mich auch immer, wer hat denn eigentlich diese ganzen Dienste? Aber das ist ja eine andere Frage. Egal, also ist auf jeden Fall ein bisschen randständiger als üblich. Es ist nichts von Star Wars dabei und kein Marvel-Stoff und sowas. Ich hab gesucht. Wir haben selber, glaube ich, einige Nischensachen besprochen, worüber wir nicht geredet haben, was ich dir aber, glaube ich, sogar mal kurz angekündigt hatte, dass ich es im Zusammenhang mit Die Zweiflers kurz erwähnen möchte, ist die israelische Serie Borders. Mhm. Die ist am selben Tag gestartet. Ich habe es nicht abgespeichert. Ich glaube auch bei Arte oder bei ZDF Neo. Nee, stimmt. Es ist eine Neo-Koproduktion. Deswegen ist es, glaube ich, bei ZDF Neo, also nehme ich mal an, bei ZDF Neo gelaufen. Und das ist so eine Geschichte über die inneren Kriege in Israel und einen kleinen Gangster, der sich mit den Falschen anlegt und deswegen sein Viertel verlassen muss in Tel Aviv und wird in eine innere Grenzeinheit, also so eine Spezialeinheit in Israel abgestellt, und in der will er sich an Arabern rächen, weil das halt diejenigen waren, weswegen er seine Stadt verlassen musste. Und das ist so eine ganz geile Serie mit einem ganz geilen Blick ins Innere der israelischen Gesellschaft,
okay,
über die ich echt nirgendwo was gelesen habe. Deswegen glaube ich, das ist eine Nische.
Als Nischenprodukt, was ich jetzt nochmal vorstellen möchte ich Tokyo Vice nennen. Da hatten wir mal vor 2 Jahren, glaube ich, drüber gesprochen, als das damals bei Starzplay lief, war auch in meiner Top 5 Serienliste des Jahres. Eine ganz tolle, ja, Coming of Age und Thriller und Gesellschaftsserie. Auch sehr, sehr hochwertig gefilmt und toll erzählt und gespielt, die bei Starzplay damals lief, was sich ja dann später in Lionsgate umbenannt hat. Das konnte man über Amazon dazu buchen. Aber zuletzt lief das ja in der ARD-Mediathek, die erste Staffel. Und jetzt läuft die zweite Staffel, die nämlich auch sehr, sehr gut ist, bei Join. Also hier haben wir gleich so ein ganzes Konglomerat von Anbietern, die vielleicht bis auf die ARD-Mediathek, wo es nicht mehr ist, keiner bekommt, aber wer es vielleicht jetzt in der ARD-Mediathek entdeckt hat und es gut fand, also bei Join, da gibt es, glaube ich, einen kostenlosen Probemonat oder so, kann man jetzt auch die sehr, sehr gute zweite Staffel sehen. Auch eine tolle Serie, über die hier kaum jemand geschrieben hat. Aber wir kommen jetzt zu unserem ersten Pick, und das ist Ein Gentleman in Moskau. 8 Folgen, 42 bis 55 Minuten, ist ab Freitag, 17.05. zu sehen. Und ja, worum geht's darin?
Es geht vor allem um Ewan McGregor, weil man den einfach per se schon mal unheimlich gerne bei allem, was er macht, zuschaut. Das war zumindest so meine Herangehensweise an diese Serie. Er spielt einen Grafen namens Alexander Rostov, der 1921 freiwillig nach der russischen Revolution nach Moskau zurückkehrt, nachdem er vorher ins Exil gegangen ist. und dort auch sofort festgenommen wird als Adliger. Damals herrschte so ein bisschen so wie in der französischen Résistance so die Politik der Guillotine vor. Das heißt, man sieht auch gleich, wie mit Adligen da umgesprungen wird. Die werden da reihenweise abgeknallt. Er ist trotzdem zurückgegangen und wird von einem so einem politischen Geheimgericht, dem wir beiwohnen, zu lebenslangem Hausarrest in einem Hotel verurteilt, das Metropol heißt. Und interessant daran ist, dass er deswegen eines Gedichtes quasi begnadigt wurde, von dem wir aber gar nicht viel mitbekommen. Also er hat irgendein Gedicht geschrieben und dieses Gedicht soll wohl dafür ausschlaggebend sein, dass er in der Bevölkerung relativ viel Rückhalt hat, also dass er fast ein bisschen populär ist und deswegen wurde er jetzt begnadigt, zieht in dieses Hotel Metropol ein. Das ist so ein Grand Hotel, so ein aristokratisches Refugium, so inmitten des kommunistischen Umbruchs jener Zeit. Und dort bezieht er aber nicht die Suite, in der er vorher gewohnt hat, sondern er muss leider in so eine eiskalte, zugige, verschneite Dachkammer ganz oben unterm Dach ziehen. Und wir erleben ihn dann diese 8 Folgen lang, wie er seine Tage in der Lobby verbringt oder im Bereich dieses Hotels, weil sobald er das Haus verlassen würde, würde er umgebracht werden. Dafür ist ein Geheimpolizist namens Osip verantwortlich, der ihm auch immer nachstellt über die ganze Serie. Also man sieht die beiden immer so ein bisschen umeinander herumschlawenzeln. Und er lernt halt ganz viele interessante, faszinierende Personen kennen, unter anderem ein 9-jähriges Mädchen, eine Schauspielerin namens Anna und trifft dort einen Geiger, mit dem er früher in den oberen 10.000 stark befreundet war. Es gibt einen ehemaligen, ist nicht ganz geklärt, was er für eine Beziehung zu dem hatte, einen schwarzen Freund. Das ist wie bei Bridgerton.
Ja, es ist eine farbenblinde Serie. Ist
eine farbenblinde Serie.
In der russischen Revolution gab es durchaus auch Schwarze, sowohl bei den Adligen als auch bei den Revolutionären. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal.
Genau, kommen wir noch drauf. Der heißt Mischka so. Und mit diesen Menschen verbringt er halt insgesamt, lass mich mal rechnen, von 1921 32 Jahre oder 33 Jahre. In denen er nicht altert, aber in denen unglaublich viel passiert.
Ja, ein bisschen altert er. Es ist praktisch so eine Zeitgeschichte im Spiegel seines Lebens, was eben nicht außerhalb der 4 Wände, sondern innerhalb der 4 Wände stattfindet. Wobei er hat einen Zugang zu einer Dachterrasse und auf dieser Dachterrasse hat er halt einen spektakulären Blick über Moskau. Ganz interessant bei dieser Serie ist ja, ich habe mal nachgeschaut, dieses Hotel Metropol, das gibt es tatsächlich in Moskau, also es ist nicht erfunden, aber gedreht wurde das Ganze natürlich nicht in Moskau, sondern interessanterweise in Liverpool. Mhm. Ich weiß nur nicht genau, wo sie dieses Gebäude gefunden haben, aber solche klassischen Grand Hotels gibt es ja
fast überall. Ist ja auch ein bisschen egal, weil das meiste, was man dort sieht, also was man von der historischen Kulisse sieht, ist CGI erstellt. Und das sind auch tolle Bilder. Also gerade so die ersten Male, wo er noch in Freiheit ist und durch Moskau läuft, so, das ist schon High-End gemacht. Da sieht man, dass da auch Mittel reingesteckt wurden. Es ist überhaupt, finde ich, sind fantastische Bilder. Es ist halt
eine sehr gut fotografierte
Serie. Serie. Es ist so ein High-End-Luxury-Kammerspiel. Es spielt tatsächlich immer auf engstem Raum, aber diese Räume werden stetig mehr, weil er mit dieser 9-jährigen Nina, die sich da sehr gut auskennt in diesem Hotel, immer wieder so auf Entdeckungstour geht und geheime Kammern und neue Gänge und auch seine Kammer wird irgendwann erweitert und sowas. Das heißt, so dieses Kammerspiel erweitert sich irgendwann mal zu so einem Zimmer und zum Wohnungs- und Suitenspiel, wenn man so will. Aber ich hatte trotzdem ein paar Probleme damit. Ich weiß nicht, wie es dir ging dabei.
Lass uns doch erstmal erzählen, woher dieser Stoff kommt. Das ist nämlich ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, das ist eine Romanverfilmung und es ist nicht irgendein Roman. Das ist ein absoluter Bestseller, der sich so 5-6 Millionen Mal verkauft hat. Der Autor ist Amor Towles. Das ist ein Amerikaner, so ein ganz schillernder Typ. Der hat schon ein paar Bestseller geschrieben. Lincoln Highway ist ein anderer von ihm. Ist ein ehemaliger Investmentbanker, der aber auch einen Literatur-Masterabschluss bei irgendeiner amerikanischen Edeluni hat. Ja, genau, aus Stanford. Und der hat dann irgendwann angefangen zu schreiben und das halt super erfolgreich. Und sein Stil, ich habe tatsächlich mal so ein bisschen reingelesen in so eine Passage. Ich sag mal, das ist fast so ein bisschen an Marcel Proust oder Thomas Mann geschult. Das sind so ganz feine Beobachtungen, ganz lange Sätze. Da gab es so eine Passage, die ich gelesen habe, wo dieser Rostov, also diese Hauptfigur dann irgendwie, ich weiß nicht, ob sie sich vorstellt, weil sie ja im Hotel ist, oder ob es dann so ein aus dem Leben der Freiheit genommen ist, da wird einfach mal über 2 Seiten beschrieben, wie er an so einer Bäckerei vorbeigeht und die ganzen Backwaren mit seinem Geruchssinn irgendwie ergründet und das beschreibt. Also es ist eine Literatur, die so ein bisschen, ja, sich Zeit nimmt und ganz detailliert alles beschreibt, so ein bisschen herummeandert. Und er ist ja auch so eine klassische Flaneur-Figur, also so ein Dandy, wie man sie vielleicht auch aus der Suche nach der verlorenen Zeit von Proust oder so kennt.
Ja, so ein kultivierter Snob ist er.
Genau, und ja, aber eigentlich auch ein Humanist. Er ist ja so ein ganz guter Mensch eigentlich, kann man
ja
sagen.
Ja, aber trotzdem, ne, ist er ein aristokratischer Arsch. Er wird am Anfang gefragt in diesem Gericht so, was machen Sie denn beruflich? Und er so, sorry, ich bin Gentleman, ich gehe keinen.
Ich bin Gentleman, ja, aber Arsch würde ich nicht sagen, weil er wird in keinster Weise irgendwo mal als Arsch gezeigt.
Nee, nein,
er ist immer freundlich zu den Leuten. Er ist im Prinzip ein... Ja, etwas flapsig formuliert, piesiger Typ, also er will niemanden was Böses. Und aber wir waren ja bei der Herleitung. Also es war klar, dass dieser Stoff irgendwann verfilmt werden würde, weil dieser Towles ist halt ein absoluter Bestseller-Autor im englischsprachigen Raum, der war auch hier ziemlich erfolgreich. Und Kenneth Branagh hat sich diesen Stoff gesichert. Also ich glaube, der Roman ist 16 erschienen oder so. Kurz danach hat der Branagh diesen Stoff sich gesichert und wollte den eigentlich verfilmen. Mit sich selbst natürlich in der Hauptrolle, wie immer. Und irgendwie konnte er dann wohl nicht. Und dann ist der Ewan McGregor ins Spiel gekommen.
Es ist auch ein bisschen leichter, glaube ich, weil es ja über 3 Jahrzehnte geht, die wir ihm verfolgen. Es ist, glaube ich, leichter, einen etwas jüngeren Schauspieler auf alt, also 30 Jahre älter zu kostümieren und zu schminken, als ein, wie Kenneth Branagh, wird ja wahrscheinlich Ende 60 sein mittlerweile. Oder
mit,
ja,
er ist auf jeden Fall über 60, ja, und der Ewan McGregor ist so ein Anfang 50, glaube
maximal,
ich.
Maximal,
ja,
so, ne?
Ja, der also sieht jünger aus, der ist aber auch,
genau,
schon
jetzt 50. Genau, jünger plus, aus, ja. Ich glaube, es hätte nicht funktioniert, den zum der ist ja, der soll irgendwie um die 30 rum sein am Anfang oder sowas.
Am Anfang ist er jung, ja.
Ja, das hätte nicht funktioniert, aber es wäre eine Spitzenrolle gewesen für Kenneth Branagh, also seine, wie ihm auf den Leib geschneidert, so eine leicht lakonisch arrogante Kultiviertheit, so, das kann der schon sehr gut spielen, der Branagh, aber das kann auch Ewan McGregor gut spielen.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde, wenn wir jetzt mal zur Bewertung der Serie kommen, also eine ganz große Stärke ist wirklich der Ewan McGregor in dieser Rolle. Ich finde, das ist ein Typ, den man sehr, sehr gern begleitet, und auch diese Schauspielerin, mit der er praktisch dann eine Beziehung eingeht über lange Jahre, die wird ja gespielt von Mary Elizabeth Winstead, das ist ja im echten Leben die Frau von Ewan McGregor, die zweite Frau, mit der er seit ein paar Jahren zusammen ist, auch noch ein Kind bekommen hat. Man merkt,
Gossip,
ja, natürlich, muss man wissen, wer mit wem und so. Aber man merkt schon, dass die eine gute Chemie miteinander haben, und eigentlich auch die anderen DarstellerInnen in dem Ding finde ich alle relativ gut. Was hat dir nicht so gut gefallen an der Serie?
Also sie ist sehr, sehr melodramatisch ganz oft. Und das ist, sie hat auch sowas Gefühliges, leicht cheesy. Mir ist einfach diese Stimmung da drin, obwohl draußen natürlich die Hölle los ist und obwohl sich da dieses Land in einem revolutionären Umbruch, der ein komplettes Chaos nach sich gezogen hat, befindet, ist sie mir manchmal, sie spielt natürlich auch mit diesem Refugienhaften.
Sie will also, so, ne, sein.
Das, ja. Genau, dass da die Welt da draußen, die ist draußen und drinnen ist eine eigene Welt und sowas. Ob es damals so ein Grand Hotel gegeben hat, in dem der Jet Set, der da ja nach wie vor ein- und ausgeht, trotz allem, trotz dieser Kollektivierung vor der Tür immer noch so sein Jet Set-Leben führen würde, stelle ich mal in Abrede, aber ich kann es auch nicht, ich habe da auch keine Belege für sowas, aber mir ist es manchmal einfach zu glückselig da drin, trotz allem, was halt draußen passiert. Und ich kaufe auch diesem Adelsmenschen oder den Adelsmenschen da drin, kaufe ich im Humanismus nicht ab, weil der Hochadel oder auch nur der Landadel in Russland im zaristischen Reich, das war eine Bande von Verbrechern, die ihr Land sowas von krass ausgebeutet haben. Und plötzlich sehen wir aber in diesem Zusammenhang nur irgendwie so relativ nette Leute. Das finde ich fast schon ein bisschen geschichtsklitternd.
Der Autor ist ja auch ein Amerikaner. Und ich meine, die Amerikaner haben ja auch große Hollywood-Filme wie Krieg und Frieden und Dr. Zhivago. Die hatten ja praktisch so ein romantisches Bild früher schon immer auf dieses Zarenreich. Und ich glaube aber, dass es in dieser Serie oder in diesem Stoff in keinster Weise irgendwie um eine realistische Darstellung geht. Ich glaube, dieses Hotel ist so eine Art idealisiertes Refugium. Man kann ja auch sagen, dass er im Laufe dieser Jahrzehnte, in denen er da lebt, ganz viele Freundschaften, auch manche mit dem Barkeeper, mit irgendwelchen Leuten, die da arbeiten, da entstehen ganz tiefe Beziehungen und Freundschaften. Es ist ja wie so eine Crew, wie so eigentlich wie eine Familie, die in diesem Hotel lebt, wie so eine Wahlverwandtschaftsfamilie, die mittlerweile miteinander zusammen, keine Ahnung, da entstehen neue Beziehungen, Lieben, Kinder werden geboren, Kinder werden erwachsen und müssen dann irgendwann in den Zweiten Weltkrieg ziehen oder sonst was. Das ist auf jeden Fall melodramatisch. Drückt sehr stark auf die Gefühlstube und mir kam so als Assoziation so ein bisschen, also man sollte vielleicht so auf so elegante Melodramen wie Der englische Patient oder meinetwegen sogar auf Die wunderbare Welt der Amelie so ein bisschen stehen. Ich glaube, wenn man da einen Sweet Spot hat für diese Filme, und solche Leute gibt es ja, dann wird man diese Serie, glaube ich, sehr, sehr gut finden, sehr, sehr schön finden. Weil die Stärken, die da in den genannten Filmen auftreten, die hast du hier auch. Und darüber noch ein bisschen mehr Romantik und sogar ein bisschen mehr Witz,
finde ich. Ja, also ich finde auch tatsächlich, schön ist sie allemal so. Und alleine das trägt vielleicht nicht für 8, sagen wir mal, die Schönheit trägt für 8 Folgen diese schauspielerische und dramaturgische Dringlichkeit da drin. Also dieses, dass die Gefühle sind immer massiv und die Aushandlung dieser Gefühle dadurch auch immer etwas, was alle Leute unglaublich ergreift. Für weitere 2, deswegen hätte es vielleicht für 6 Teile gereicht. Mich hat es zwischendurch einfach ein bisschen gelangweilt, immer wieder in diese Situation hereingesaugt zu werden und mit denselben emotionalen Triggern bedient. Das hat mich einfach nicht durchgängig unterhalten. Und deswegen, sie ist ein bisschen lang, finde ich.
Ja, man hätte es vielleicht, du hast recht, man hätte es vielleicht 2 Folgen kürzer machen können. Trotzdem, ich entnehme deinen Worten, dass du die Serie zu Ende geguckt hast. Ja. Ich habe sie auch zu Ende geguckt und das muss man ja auch erstmal, wenn wir eine 8-teilige Serie, wo die Teile auch ungefähr eine Stunde lang sind, zu Ende gucken, dann muss da ja eine gewisse Qualität drin stecken. Ja.
Also wie so oft habe ich natürlich zwischendurch immer wieder ein bisschen gescrollt, muss ich hier so, wie nennt man das noch, Disclaimer. So, ich gucke sowas ganz selten wirklich komplett durch. Das lässt sich einfach mit meinem Arbeitsablauf nicht vereinbaren. Aber ja, ich habe viel davon gesehen. Was dann, hast du recht, so widerspreche ich mir selbst. Anscheinend hat mich ja einiges daran fasziniert.
Ja, ich finde auch, es gibt wirklich auch schöne Szenen, wie zum Beispiel, oder auch schöne Ideen. Dieser Rostock, der macht ja dann auch so eine Art passiven Widerstand gegen dieses System. Und das, da kann man durchaus auch, also in dem Sinne, dass er sich seine Eleganz nicht nehmen lässt. Oder es gibt zum Beispiel so eine...
Und seinen Humor.
Seinen Humor. Es gibt zum Beispiel so eine... Also er ist natürlich auch jemand, der sich mit Essen und Weinen sehr gut auskennt. Er kommentiert dann immer irgendwie, wenn er sich abends dann in diesen Saal, in diesen Speisesaal zum Dinieren hinsetzt, wenn es irgendwas nicht mehr gibt oder wenn was ersetzt werden muss wegen der Mangelwirtschaft, dann sagt er, ich habe das und das herausgeschmeckt und offensichtlich zum Koch hatten sie das und das nicht oder so. Und da gibt es eine Szene, wo, ich glaube, es ist in Folge 3, da will er, also er will zum Beispiel immer genau den richtigen Wein zu einem Gericht bestellen und dann sagt ihm der Sommelier, nein, wir haben nur noch Rot- oder Weißwein. Und der Hintergrund ist dann, dass die Kommunisten alle Labels von den Weinflaschen entfernen ließen, weil die Existenz einer Weinkarte den Prinzipien der Revolution widerspricht. Und dann geht der Rostov tatsächlich mit dem in den Keller, in den Weinkeller vom Hotel und dann sind da alle Etiketten abgelöst. Das ist dann so eine schöne Allegorie oder so eine schöne Geschichte, so zum wie so ja, Gleichmacherei auch einfach in eine falsche Richtung, in eine lebensfeindliche Richtung abgleiten.
Ah ja, kann. Nö, finde ich nicht.
Findest du, wirst auch die Etiketten alle abmachen.
Ich weiß nicht, ob ich sie abnehmen will.
Gibt nur noch Rot und Weißwein bei Jan Freitag.
Auch die Weinkeller der damaligen Zeit waren Ausdruck einer Klassengesellschaft, die auf dem Rücken von Millionen von Menschen, die aufs Elendigste geknechtet wurden,
geschehen ist. Aber es gibt eben 2 Seiten der Medaille.
Ja, nee.
Es gibt eine Weinkultur und es gibt ein politisch ungerechtes System.
Ja, die haben
das muss man nicht gegeneinander ausspielen.
Nee, muss man nicht. Deswegen so, ich habe einfach diese Assoziationskette, die du jetzt hattest, habe ich nicht genommen. Ich finde das besser wäre es gewesen, sie hätten die Weinkeller einfach zerschlagen, so anstatt irgendwie so ein Pillepalle-Zeug
zu machen. Ich habe fast den Eindruck, du hättest dann eine gute Figur gemacht bei diesen leninistischen Garten, die da in dem...
Nee, ich bin kein Leninist, aber ich habe mich oft beschäftigt mit der Gesellschaft vor der russischen Revolution.
Nein, klar, das war
schlimm. Und das war eine der schlimmsten Diktaturen, die es gab in der Menschheitsgeschichte. So, deswegen finde ich, also da muss man feinfühlig
mit umgehen. Politisch betrachtet ist das jetzt keine Serie, die da irgendwie genau den Nagel auf den Kopf trifft. Es geht so ein bisschen um Dandy, versus Barbarentum. Und es ist ganz klar, der Dandy ist hier der Gute und die Kommunisten, die sind die Barbaren. Aber es sind auch durchaus, es gibt auch wirklich politisch subtile Dinge. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, wo der Hoteldirektor, der ja so ein bisschen die US-Kultur studiert, Ist das Leben nicht schön, mit James Stewart von 1946, ja, diesen Weihnachtsfilm, einer meiner Lieblingsfilme, schaut. Also der studiert so ein bisschen die US-Kultur und dann regt er sich vor diesem Grafen auf, also er ist ein Kommunist, und sagt, die Amerikaner werden doch ständig vom Kino belogen. Und nur weil es Hollywood gibt, ist der amerikanische Traum präsent. Und der kleine Mann wird sozusagen klein gehalten durch diese Träume, die ihm über Hollywood verkauft werden. Also das Kino sozusagen als Revolutionsverhinderer. Und da sind dann schon so kleine kluge Momente, auch politisch betrachtet, in dieser Serie.
Total. Nein, ich wollte damit auch nicht alles zunichte machen, was da gedreht wird. Aber du hast jetzt dieses Beispiel mit dem Weinkeller angesprochen und sowas. Und das war halt, die ist schon durchgedreht so ein bisschen. Ist halt einfach jakobinisch geworden, die russische Revolution. Aber es war deswegen nicht alles surreal und irrational, was da gemacht wurde, so, sondern das war auch teilweise einfach ein Vergeltungsfeldzug, der sich seine Rachsucht sehr verdient hatte,
ja,
in den Jahrhunderten zuvor. Also von daher, wir sollten da nicht zu politisch werden und ich möchte auf gar keinen Fall als Leninist dargestellt werden. Von daher, lass uns doch lieber Stalinist,
weil der Leninismus wird ja dann vom Stalinismus abgelöst, auch in der Serie, und darüber erfährt man ja dann auch ein bisschen was.
Ja, aber wir können ja tatsächlich gleich übergehen in eine andere, noch bestehende Diktatur, ja, so, die also auch interessant dargestellt wird hier.
Genau, machen wir gleich. Der Abbinder, also eine Empfehlung von dir? Gentleman in Moskau?
Ja, schon. Also ja, schon eine Empfehlung. Es ist einfach bildgewaltig und sehr, sehr liebenswert gemacht.
Ich muss sagen, dass mir die Serie besser gefallen hat, als ich gedacht hätte. Und ich würde auf jeden Fall, vielleicht ist das was man sich fürs Weihnachtsfest aufheben sollte, weil diese schönen dicken Schneeflocken, die immer auf diesem Dach von diesem Hotel runterfallen oder die er manchmal auch von innen durchs Fenster betrachtet, die sind schon sehr weihnachtlich und sehr stimmungsvoll.
Genau, bleiben aber nie liegen. Das ist ein ganz interessanter Schnee.
Ja, in Liverpool ist halt auch schwer mit
dem Schnee. Ja, in der Tat.
Gut, kommen wir zu unserem zweiten Thema. Das ist die hochgelobte Serie The Actor. 8 Folgen, ziemlich lange Folgen, so 60, 64 Minuten. Kann man seit 9.5. in der Arte Mediathek betrachten. Am 16.5. lief's auch live im Programm. Ja, und die Serie erzählt, die kommt aus dem Iran. Das ist erstmal was ganz Besonderes. Es ist garantiert die erste Serie aus dem Iran, die wir hier besprechen. Und ich weiß überhaupt nicht, ob schon mal eine Serie aus dem Iran überhaupt im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Kennst du eine?
Ich kenne Persepolis, was gelaufen ist. Dieses,
das ist ein Film, ja.
Das ist eine Graphic Novel.
Genau, kenne ich auch.
Das habe ich gesehen, aber ansonsten mein Einblick in die iranische Filmkultur ist echt
iranische Regisseure und Regisseurinnen, ich weiß gar nicht, ob es auch Frauen gibt. Ich glaube, die Frage ist hier sogar berechtigt.
Nein, also die ist durchaus. Also
die kriegen ja immer wieder auch Preise auf internationalen Filmfestivals.
Ja.
Allerdings, ich glaube, im Seriengeschäft ist der Iran so ein bisschen neu, wenn man das als Geschäft betrachten möchte. Wir sagen erstmal, worum es geht. Es geht um die beiden freischaffenden Schauspieler Ali, gespielt von Navid Mohammed Sadeh, und Morteza, sein Freund, gespielt von Ahmed Mehranfar. Die sind nicht angestellt, die leben in Teheran und leben von so kleinen Jobs, die sie sich oft selbst organisieren. Also um finanziell über die Runden zu kommen, nehmen sie einfach Aufträge an, bei denen Schauspiel gefordert wird. Also sie werden für Heiratsanträge oder für irgendwelche Partys engagiert, um da was aufzuführen. Meistens geht es darum, dass sie ihr unwissendes Publikum mit ihren raffinierten Sketchen auch so ein bisschen hinters Licht führen. Und irgendwie geht es dann auch darum, dass sie in Kontakt mit so einer Geheimorganisation geraten, die sie eben auch für bestimmte schauspielerische Akte engagieren möchte. Es geht auch so ein bisschen um das Privatleben der beiden. Es geht um ein Theater, was die beiden angemietet haben, um ein kleines Theater, in dem sie proben, wo sie aber Probleme haben, die Miete zu bezahlen, weswegen sie da immer drohen, rauszufliegen. Diese Serie, relativ lang, habe ich schon gesagt, 8 Folgen, eine Stunde ungefähr, wurde bei dem Festival Serie Mania in Lille, also dem großen europäischen Serienfestival, mit dem Hauptpreis für den Macher Nima Javidi ausgezeichnet. Und deswegen bekommt sie, glaube ich, ein bisschen oder ja, zumindest mehr Aufmerksamkeit, als sie vielleicht ohne Preis bekommen hätte.
Hat, glaube ich, sogar noch mehr Preise gewonnen, ne?
Ja, ja.
Die ist über mehrere Festivals gegangen, also die ist sehr gut angekommen.
Die Serie ist sehr gut angekommen.
Ja.
Was hat die Serie dir gesagt, Jan?
Also ich habe erstmal viel über die iranische Gesellschaft gelernt, weil das ich habe da so ein bisschen Reportage und weiß ich, Nachrichtenwissen, was aber echt überschaubar ist. Also von daher so dieser Einblick in die Funktionsweise eines einer harten Diktatur, in der die Leute aber trotzdem versuchen, ihre Freiräume zu suchen und die auch finden. Das fand ich schon mal sehr interessant und ich finde, das Ganze wurde in einer sehr feinen Bildsprache umgesetzt mit einem fast schon perfekten Tempo. Also ich habe selten eine Serie erlebt, in der das Tempo so stimmt. Also die Tempiwechsel zwischen diesen beiden Typen, die ständig irgendwie zwischen Prekariat und Abgrund hin und her pendeln und gleichzeitig so die Menschen, mit denen sie interagieren. So der eine hat so eine Freundin, die in einer Parfümerie arbeitet, die viel viel solider im Leben steht als er und deswegen schlawenzeln die immer so ein bisschen um sich und die tradierten Gesellschaftsbilder herum, mit denen sie sich auseinanderzusetzen haben. Und ich finde, dass die Geschwindigkeit, in der die Serie das macht, die erwischt immer genau den richtigen Gasfuß. So, das ist wirklich, habe ich ganz selten erlebt, dass ich so mitgenommen wurde, was das Tempo betrifft.
Gut, du hast jetzt einen eher technischen Aspekt betrachtet. Also was mich erstmal total gewundert hat, wir wissen Iran, wir wissen ja, das ist eine Diktatur, die auch ziemlich heftig gegen Leute vorgeht, die sich diesen Prinzipien, die sie da durchsetzen wollen, widersetzen. Mich hat erstmal gewundert, dass in der Serie relativ wenig Diktatur vorkommt. Also einerseits hat es mich natürlich nicht gewundert, sonst wäre die Serie wahrscheinlich nicht dort in Teheran, wo sie gedreht wurde, entstanden. Dann wäre sie verboten worden und die Macher würden wahrscheinlich im Knast sitzen. Allerdings, eigentlich sehen wir da eine relativ normale Gesellschaft. Wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, ja gut, die Leute, das spielt irgendwie, keine Ahnung, in Pakistan oder Indien oder so, oder in Nordafrika, dann hätte ich das auch geglaubt.
Ja, das ist bestimmt der Kompromiss, den man da eingehen muss. Ich habe das deswegen eben nicht erwähnt, weil ich habe nicht so wahnsinnig viel gesehen von der Serie. Und deswegen wusste ich nicht, ob es am Ende vielleicht nochmal irgendwie politisch eskaliert oder ob die beiden noch richtig Stress mit dem Regime bekommen. Das ist tatsächlich ein bisschen irrittierend.
Das Regime kommt ja überhaupt nicht
vor. Das kommt, also nicht, wie gesagt, ich habe 3,5 Folgen gesehen, sowas.
Ja, und ich in denen kommt es nicht vor.
Also man sieht auch überhaupt keine Polizei oder ganz selten mal Polizei im Sinne der Religionspolizei, die da omnipräsent ist, insbesondere in Teheran. Man sieht auch keine Auseinandersetzung, die es wahrscheinlich auch um so etwas wie das weibliche Auftreten in der Öffentlichkeit geht, die da irgendwie mit Probleme entwickeln oder sowas. Man sieht eigentlich nur Interaktionen im Mikrokosmos. Und das ist, wenn das das Prinzip dieser Serie ist und die ziehen das bis zum Ende durch und das lässt sich auch irgendwie auf einer Metaebene erklären, warum die das so machen, dann ist das deren Ansatz und dann finde ich den respektabel. Mich hat es tatsächlich irritiert.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu der Serie. Also was ich toll finde, ist, dass man nie so ganz genau weiß, worauf sie eigentlich hinaus möchte. Also das geht ja so ein bisschen um Schauspiel, also um Illusion, auch um Täuschung. Also im Pressetext heißt es zu der Serie, das ist eine Hommage an die Schauspielerei. Ich finde ja, das ist jetzt durchaus positiv gemeint, das ist eher eine Hommage an Schein und Sein, also an das Verbergen oder eher vielleicht an das Umspielen der wahren Absichten und Motive, die Menschen haben. Deswegen gibt es ja diese ganzen Auftritte, die werden praktisch engagiert, um irgendwas. Ja, da spielen sie mal Gangster, die irgendwie überfallen und dann am Endeffekt, wenn alles
nicht entspannt.
Okay, ich sag's nicht. Aber es gibt ganz viele Szenen, wo sie praktisch etwas suggerieren, was tatsächlich nicht stattfindet. Und insofern passt das eigentlich ganz gut auf die Situation von Künstlern im Iran, die sich bestimmt, wie der Filmemacher, auch verstecken müssen mit dem, was sie eigentlich sagen wollen. Und das fand ich ganz interessant an der Serie.
Ist interessant, ja. Also eben genau die Leute, man muss sich in einer Diktatur, darfst du nicht so sein, wie du willst, sondern du musst so sein, wie es von dir erwartet wird. Und das musst halt die Momente, in denen du wirklich authentisch sein möchtest, musst du sehr, sehr genau dosieren und vor allem vor den falschen Leuten bewahren. Und vielleicht geht es darum, trotzdem hätte man natürlich ein bisschen, also man hätte das einfach subtiler machen können. Es gibt ja auch, also selbst im Nationalsozialismus, die nun wirklich eine gut durchdeklinierte Diktatur war, selbst da gab es ja so Filme wie, nehmen wir eine Große Freiheit 36 oder sowas, die schon in ihrem Titel diesen Begriff Freiheit implementieren, um halt anzudeuten, dass es auch um den Drang nach Freiheit in einer unfreien Gesellschaft geht. Und das findet hier gar nicht statt. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Kontrolle innerhalb des Systems, also dieses Regimes, einfach zu dicht und zu engmaschig ist, dass man da praktisch gar keine Unterschwelligkeiten mehr reinbekommt. Oder ob sie es einfach, wie gesagt, als künstlerischen Aspekt genommen haben, dass sie sagen, sie machen das nicht. Sie wollen hier keine politische Beschäftigung aufrechterhalten, sondern sie wollen ganz einfach eine Serie über Menschen innerhalb eines Mikrokosmos darstellen.
Wie fandest du denn, wir hatten ja einmal ganz kurz drüber gesprochen, du hast gesagt, dir ging die Synchronisation auf die Nerven.
Alter! Also ich habe mir jetzt vorgenommen, immer das Synchronisationsstudio zu nennen, um denen zu sagen, macht eure Arbeit. Das heißt EVA Studio Berlin, und die haben entweder Arbeitsweigerung betrieben, also Sabotage, oder es hat eine KI gemacht und die war schlecht eingestellt.
Was hat dich denn gestört? Also es ist ja klar, dass wir, also hättest du es lieber auf Farsi mit Untertiteln gesehen? Wahrscheinlich,
Nö, einfach, also ja, weiß ich nicht. Dann liest man ja wirklich komplett oder einfach eine gute Synchronisation. Sowas gibt's ja. So, das sind einfach, alle Stimmen sind kompletter Quatsch. Keine einzige Stimme ist auch nur ansatzweise. Ich habe mir ein paar Teaser angeschaut aus dem Original. Ja. So gibt's auch bei Arte, gibt's glaube ich auch eine Originalversion.
Nee, ich habe es extra mal geguckt, weil es ja jetzt schon erschienen, und bei Arte läuft's nur auf Deutsch oder Französisch.
Genau, Französisch ging gar nicht.
Das ist ja dann logischerweise auch eine Synchronisation mit Untertiteln.
Alle Stimmen, die synchronisierten Stimmen haben nichts mit den Originalen zu tun. Das kann man machen, weil man muss auch sich ein bisschen an die Empfängerinnen in der Synchronisationskultur sozusagen richten, dass die manchmal einen anderen Anspruch haben. Aber die Typen klingen alle so, als wenn sie die ganze Zeit halt Reißzwecken gurgeln, und die Frauen klingen alle so, als wenn sie 16 sind und Lolita spielen. Und das geht mir so auf den Sack.
Ja, so ein bisschen hatte ich mich bei der Synchronisation auch so an, keine Ahnung, Bud Spencer und Terence Hill.
Genau.
Meine Kindheit im Kino und die Synchronisation da. Also es ist alles so ein bisschen auf die 12 und so ein bisschen zu kernig und ein bisschen zu explizit.
Null
das Subtile.
Null.
Und geht da so ein bisschen flöten. Und
EVA Studios Berlin, ey. Macht was anderes.
Aber ich fand's jetzt aber auch nicht ganz so schlimm wie du. Also ich musste, als du gesagt hast, das ist... Also diese Erzählstruktur ist ja irgendwie so sehr subtil und du weißt nicht so genau, worauf soll das Ganze hinaus, auch wenn die so miteinander reden, die Dialoge, weißt nicht genau, reden die jetzt um den heißen Brei drumherum oder was wollen die jetzt hier genau? Also auch abseits dieser Pranks und dieser Schauspieleinlagen. Und da musste ich irgendwie an ein Interview denken, was ich mal vor ein paar Jahren mit Jasmin Tabatabai gemacht habe, zu einem Musikalbum, was sie aufgenommen hat. Sie ist ja muttersprachlich Perserin. Und da hat sie mir mal gesagt, das habe ich extra mir nochmal rausgeschrieben, das Besondere an der iranischen Sprache ist, dass sie viel mysteriöser ist als die deutsche. Das liegt auch daran, dass diese Sprache kein Gender, kein Geschlecht hat. Und so kannst du letzten Endes immer darüber mutmaßen, was meint der Sänger. Da ging es halt um iranische Songs. Ist das eine Frau? Ist das ein Mann, für den sie oder er da singt? Oder ist das überhaupt eine Frau oder ein Mann, der da singt? Worum geht's überhaupt? Das hat sie über iranische Texte, über iranische Songtexte damals, persische Songtexte erzählt. Und daran musste ich so ein bisschen denken bei den Dialogen. Und das fand ich eigentlich eher interessant an der Serie, dass man denen so zuhört, diese Szenen betrachtet und da sagt, Leute, worum geht's hier eigentlich? Was wollt ihr genau?
Ja,
ich habe letztendlich nicht genau verstanden, was die Serie mir erzählen will.
Ja, aber ganz ehrlich, und einfach um weiter drauf rumzureiten, mit einer ordentlichen Synchronisation hätte ich mehr davon gesehen, weil es mich interessiert hat.
Genau.
Und dann habe ich tatsächlich zwischendurch Französisch mit Untertiteln geschaut. Auch einfach, weil ich mir das anhören wollte, wie die wirklich klingen.
Haben die es besser gemacht, die Franzosen?
Es waren französische Untertitel.
Ah, okay.
Es war Farsi mit französischen Untertiteln.
Ach, das ist in der
Arte-Version,
Mediatheken-Version, ist es Farsi mit französischen Untertiteln.
Und mein Französisch ist, also ich verstehe ein bisschen was, aber es ist überhaupt nicht verkehrstauglich. Und trotzdem habe ich das eine Weile lang gemacht und dann einfach um zwischendurch mal ein bisschen was von dieser Atmosphäre zu atmen, weil die in der Synchronisation einfach vernichtet wurde. Und deswegen kann ich es auch nicht empfehlen. Ich kann diese Serie nicht empfehlen.
Okay, so hart wäre ich nicht. Also das hat mich nicht so gestört. Ich finde schon, dass es einen ganz interessanten Einblick in dieses heutige Teheran gibt, wo vielleicht ein paar Sachen ausgespart werden. Aber weißt du, woran es mich erinnert hat? Wir haben mal vor 2 Jahren über diese russische Serie Eine ganz gewöhnliche Frau gesprochen hier im Podcast, damals auch in der Arte-Mediathek. Und da haben wir gesagt, dass es irgendwie interessant ist, mal eine russische Serie zu sehen, die so einen Blick in die heutige Moskauer Gesellschaft wirft. Das war damals, glaube ich, schon Krieg und trotzdem wurde einem da so eine Guy Ritchie-artige Krimi-Posse erzählt. Aber man hat nebenbei so ein bisschen in die Gesellschaft blicken können. Und die war überraschend normal oder also so westlich oder so, wie wir es halt kennen, normaler als man denkt. Und dieses Gefühl hatte ich hier bei diesem Teheran-Porträt auch.
Ja. Genau, wenn, also ich glaube auch, das wollte das. Also das ist ja. das ist der Hintergrund dieser
auch
Serie.
Auch da leben Menschen, normale Menschen, ja. normale Großstädter mit normalen Beziehungen, Problemen und die viel moderner sind, als man das nur über dieses Nachrichtenwesen, wie es hier ankommt. Und das allein ist schon mal eine interessante Erkenntnis.
Ja, nee.
Du fandst aber die Serie nicht spannend, ne?
Nee, spannend nicht.
Weil aber sie ganz oft wird erzählt bei Serie Mania oder so, fesselnd und so weiter.
Ah, nee.
Also, das fand ich jetzt nun nicht. Das,
nee.
Das war eher so ein interessantes Meandern, wo ich zugeguckt habe und gedacht habe, skurriles Ding irgendwie.
Ja, also, es war ein bisschen wie die Moldau von Smetana. Manchmal, manchmal brandet es so auf, manchmal rieselt sie so vor sich
genau.
hin. So ist ein langer, ruhiger Fluss, der ab und zu mal ein bisschen aufgestaut wird. Aber es ist keine, also es setzt überhaupt keine Triggerpunkte oder sowas, wo man jetzt irgendwie plötzlich so mal aufschreckt oder sowas. Und es ist alles ein bisschen... Deswegen habe ich auch das Tempo am Anfang angesprochen. Das Tempo ist relativ steady, aber es ist immer angemessen. Also es ist das Tempo korrespondiert immer mit der erzählten Geschichte und das ist sehr 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 selten in dieser Perfektion zu erleben, finde ich.
Ich glaube, dass man sich von The Actor einfach selbst ein Bild machen muss.
Macht euch einfach
selbst ein Bild. Also es ist wirklich eine interessante Serie, allein deswegen, weil sie im heutigen Teheran spielt und von einem iranischen Filmemacher gemacht wurde, der übrigens auch schon für Filme wie Melbourne und The Warden international viele Preise gewonnen hat, also dieser Nima Javidi. Vielen Leuten hat es gefallen, auch außerhalb des Irans, sonst hätte sie nicht so viele Preise gesammelt und schaut euch sie einfach mal an in der Arte Mediathek, meinetwegen auf Farsi mit französischen Untertiteln oder auf Deutsch in der Bud Spencer Terence Hill Synchronisation und wir kommen einfach jetzt zum nächsten Thema.
Wir kommen einfach zu was völlig anderem, was gar nicht
so genau. Ist. Übrigens eine Serie Meaning of Life oder Meningen met Livet, aber wahrscheinlich falsch ausgesprochen, über die ich keine einzige Kritik gelesen habe bei meiner Google-Recherche. Also vielleicht sind wir jetzt das einzige Medium, was Meaning of Life kritisiert. Es sind 8 Folgen, circa 30 Minuten lang. Eine schwedische Serie, läuft seit 6.5. bei Magenta TV und ist eine Produktion von einem skandinavischen Streamingdienst, den man hier nicht kriegen kann. Worum geht's? Das ist eine Serie von 2 Frauen, Tove Eriksen Hillblom und Maria Nygren. Und ist ja ein Porträt über das heutige Familienleben, kann man sagen. Steht im Pressetext, den gesellschaftlichen Druck auf Frauen und junge Paare, lief im Dezember 22 in Schweden. Und erzählt wird von den beiden Schwestern Alva und Ellen, die ein enges Verhältnis miteinander haben, aber ein sehr unterschiedliches Leben. Die Ellen ist deutlich älter. Ich glaube, in der Serie soll sie so 7, 8 Jahre älter sein. Im wahren Leben ist die Schauspielerin noch deutlich älter. Ellen wird gespielt von Helena af Sandeberg und die hat mit ihrem Mann Alex 3 Kinder und ihre kleine Schwester Alva, gespielt von Silly Sparre, würde mit ihrem Freund Nico gerne ein Kind kriegen, aber ja, es soll irgendwie nicht sein und sie arbeiten daran. Und die Serie begleitet einfach relativ naturalistisch diese beiden Schwestern, diese beiden Paare, diese Familien. Es gibt dann auch Eltern von den beiden, wobei ich dann hinterher erst erfahren habe, dass der Vater ist der leibliche Vater und diese Frau, mit der zusammen ist, ist nicht die Mutter. Aber das sind im Prinzip die Hauptfiguren dieser recht kurzen, kompakten Familienserie aus Schweden, die man jetzt bei Magenta TV sehen kann. Jan, hat dir Meaning of Life irgendwas gesagt?
Fand ich sehr, sehr ergreifend. Hat mich absolut berührt, diese Serie, weil sie halt 2 Aspekte verhandelt, die, glaube ich, in allen westlichen Gesellschaften sehr, sehr viel Emotionen bindet. Das ist einerseits dieses Regretting Motherhood. Das heißt, es ist gar nicht so drastisch als pathologische Form. Es gibt ja wirklich Frauen, die auch Männer natürlich, die den Moment, wo sie sich fortgepflanzt haben, verfluchen hinterher und wo alles scheiße ist. Hier ist es eher so, dass diese Ellen drei Kinder hat und massiv überfordert ist und ständig sich selber fragt, ob es richtig war, mit diesem Mann so viele Kinder in die Welt zu setzen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Alva, die sowas, weiß nicht, ob es den Begriff gibt, sowas wie Regretting Childlessness oder sowas hat, weil die möchte sich unbedingt fortpflanzen und kriegt es aber nicht hin mit ihrem Freund. Ein ganz süßes eigentlich, also der Freund ist ein ganz süßer Typ, dieser Nico. Und haben auch mehrere Versuche, das irgendwie über künstliche Befruchtung zu machen und sowas. Und es klappt halt nicht. Und du siehst diese beiden Pole nebeneinander, wie sie ineinander spielen und die manchmal auch so, die auch manchmal so filmdramaturgisch ineinander gebastelt werden, wie zum Beispiel dass Ellen, Alva erzählt Ellen davon, dass die künstliche Befruchtung funktioniert hat und sie ist währenddessen beim Schießtraining, um Aggressionen abzulassen, so. Und das sind so kleine Punkte, wo sie so in Kontrast gesetzt werden und das finde ich sehr, sehr fein gemacht. Und was ich mich gefragt habe, ist, skandinavische Länder gelten ja irgendwie immer als die Länder der glücklichsten Menschen weltweit, was sich ja irgendwie anscheinend auch erheben lässt, zumindest wird es immer wieder versucht, das zu tun und ich frage mich immer so, worauf dieses Glück eigentlich basiert, weil hier habe ich immer das Gefühl, das ist alles total fahl und gar kein richtiges Glück, sondern so ein Glück, dass sich die Leute nur vormachen und tatsächlich brodeln die alle innerlich und es ist gar nicht so schön, in Skandinavien zu leben.
Ja, aber ich finde ja eigentlich ist das ein absolute First World, also man könnte ja, wenn man kritisch jetzt sein wollte zu der Serie, also mir hat sie, kleiner Spoiler, mir hat sie auch gut gefallen, also ich weiß nicht, ob ich sie ganz, ich hätte eher gedacht, dass ich sie noch besser finde als du, aber man könnte kritisieren, das sind natürlich absolute First World Problems, total, also ja. die haben alle ein geregeltes Einkommen, die haben ordentliche Jobs, die Familie wohnt in einem schönen Haus, so ein bisschen vorstädtisch. Ich glaube, das Ganze ist in Stockholm, spielt, glaube ich, in Stockholm. Wenn ich das die Shots, so die Establishment-Shots richtig gedeutet habe, mein letzter Stockholm-Besuch liegt schon ein wenig zurück, aber ich glaube, das ist es. Also sie leben in der Großstadt, das kinderlose Paar, also die Alva und der Nico leben in einer Wohnung. Man sieht ab und zu mal so wunderbar ereignislose Außenaufnahmen, einfach so ein Shot über irgendwelche Dächer von irgendwelchen Wohnvierteln. Ansonsten spielen diese Serien in irgendwelchen Wohnungen, Häusern, mal in dem Laden. Die Alva hat irgendwie, die ist insgesamt nicht so zufrieden mit dem, was sie bis jetzt im Leben erreicht hat. Die hat, glaube ich, in Architektur oder Design studiert, arbeitet aber als Verkäuferin in so einem Möbelladen und sagt, ja, ich erreiche nichts, ich kriege keine Kinder, ich kriege nicht die Jobs, die meiner Ausbildung entsprechen. Und bei der Ellen, bei ihrer älteren Schwester, ist es ja praktisch so einmal regretting motherhood, sie weiß nicht genau, sie wird nicht gesehen in der Familie, sie arbeitet die ganze Zeit und wird nicht gewertschätzt. Sie sucht einfach nach einem neuen Kick im Leben und deswegen fängt sie an, so martialische Sachen zu machen, wie sie will einen Jagdschein machen und schießen lernen und so. Und es ist das Porträt einer Beziehungskrise. Es gibt Beziehungskrisen auf verschiedenen Ebenen und das Ganze wird aber relativ entspannt erzählt, aber durchaus auch mit dramatischem Impetus. Und ich weiß nicht, hast du auch zu Ende geguckt, die Serie?
Ich habe die letzte Folge gesehen, ich habe aber nicht die ganze Serie durchgesehen.
Weil ich finde, die ersten zwei, drei Folgen sind noch relativ leicht.
Ja.
Und in der zweiten Hälfte, so ab 4, 5, wird es durchaus dramatisch.
Genau, also auch die Probleme verdichten sich und diese Konfliktpotenziale spitzen sich zu und so weiter. Es ist halt, also am Anfang hat man so dieses Gefühl, dass dieses means nothing goes nowhere Lichts auf Raumschiffen, so dass es halt irgendwie einfach so eine leichte Fließgeschwindigkeit in eine Richtung hat und ab und zu wie das andere auch, wie The Actor auch so, gibt's mal einen Abzweig und so eine Aufstauung, aber es ist alles irgendwie relativ ereignislos, aber auch in dieser Ereignislosigkeit ist es sehr schön gemacht, finde ich, und es ist halt, ich glaube, es ist auch der Wunsch derer, die es gemacht haben, dass sie zeigen, der wahre Horror in Ländern wie Skandinavien liegt nicht immer in diesen absurden Ritualmorden von Kommissar Wallander, stimmt, sondern ja, sie liegen in einer Krabbelgruppe einer schwedischen gut situierten Vorstadt, in der alle Frauen, selbst diejenigen, die Probleme haben, sich fortzupflanzen, angegrient werden die ganze Zeit, als sei das ganze Leben voller Wattebäusche. Und das ist aber gar nicht so. Das ist immer so, ich glaube, diese Untiefen, die auch in einem vermeintlich gespielten Glück herrschen können, die werden hier so ausgeleuchtet. Und aber ohne jene Drastik, oder zumindest in den ersten Teilen nichts, was halt wirklich mal so richtig auf die 12 geht, sondern es ist einfach, sie suchen die Konflikte im kleinsten zwischenmenschlichen Bereich und finden da welche. Manchmal gucken sie drüber hinweg, manchmal setzen sie einen Fokus drauf. Und das finde ich sehr, sehr schön gemacht an dieser Serie. Die hätte durchaus mehr Kritiken verdient.
Es gibt ja diese bisschen abgegriffenen, feststehenden Begriffspaare im Kritikerjargon. Und eines dieser schönen abgegriffenen Begriffspaare habe ich hier mal wieder im Pressetext gelesen, nämlich den der warmherzigen Familienserie. Die warmherzige Familienserie, was Meaning of Life ja ist. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was genau heißt eigentlich warmherzige Familienserie? Was ist das Warmherzige daran? Und dann habe ich, also ich habe mir die Antwort gegeben, das Warmherzige daran ist, dass alle Figuren, also sprich wir alle Fehler machen, dass wir uns diese Fehler aber gegenseitig verzeihen sollten, was ja in der Realität gern mal nicht passiert, weswegen sich so viele Menschen gerade in Familien bis aufs Blut zerstreiten und nie mehr wieder was miteinander zu tun haben wollen. Und das gelingt dieser Serie, wie ich finde, ganz, ganz gut. Also weil die Menschen machen Fehler, alle Menschen, die da porträtiert werden, machen Fehler, trauen sich Dinge nicht zu sagen, die man eigentlich hätte viel früher sagen müssen. Und irgendwann kommt es natürlich raus und irgendwie löst sich das Ganze auf, weil alle Leute im Prinzip das wieder reparieren wollen oder sie versuchen zumindest daran zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was dich bewegt hat und was mich irgendwie auch bewegt und was an solchen Serien, wenn sie gut geschrieben und gut gespielt sind, und das ist diese Serie, was einfach ein gutes Gefühl macht.
Genau, und ich finde auch, um noch so ein anderes Begriffspaar zu nehmen, die meisten der Figuren, die hier porträtiert werden, zeigen sowas wie so eine trotzige Kraftlosigkeit. Also die sind halt irgendwie erschöpft von ihrem Leben, merken innerlich intuitiv, aber auch, dass es ihnen natürlich trotzdem allen sehr, sehr gut geht, wenn man so in die Welt hinausblickt. Und schaffen es aber trotzdem oftmals, ihre Energie nicht zusammen zu kramen. Und wenn das passiert, wie im Fallen von Ellen, die halt immer wieder so Ausbruchsversuche macht, dann scheitern die, dann kollidieren die ganz oft oder fallen in sich zusammen und führen zu nichts, sondern führen einfach nur zu neuen Leerstellen in ihrem Leben und sowas. Und ich glaube, so geht es uns. Wir sind von unserem Glück erschöpft und von unserer Zufriedenheit erschöpft. Da kann man sich auch selber drin gespiegelt sehen. Das ist, glaube ich, etwas, was diese Serie nicht nur auf die schwedische Gesellschaft leistet, sondern auch auf uns, wir der Schwedischen ja relativ verwandt sind.
Ja, aber trotzdem erzählt sie halt, es ist okay zu versagen, es ist okay, sich schlecht zu fühlen. Ja. Es ist okay, Probleme zu haben, obwohl man sagt, ich dürfte eigentlich nicht unzufrieden sein mit dem, was ich habe.
Ja,
und deswegen fand ich die Serie, auch wenn sie irgendwie diese Art von Erzählungen nicht neu erfindet oder irgendwas ganz revolutionär anders macht, sehr, sehr angenehm. Und wenn man Magenta TV hat, finde ich, das ist ein absoluter Tipp, die Serie zu gucken. Es gibt übrigens eine zweite Staffel, also ich glaube, die ist selbst in Schweden oder bei diesem skandinavischen Streamingdienst noch nicht gelaufen. Aber ich weiß, dass darin die Mutter von diesen beiden Schwestern, deswegen weiß ich nämlich, dass das nicht die echte Mutter ist, die da beim Vater sitzt. Die Mutter, die sie wohl im Kindesalter verlassen hat, die Familie, kehrt zurück. Und das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der zweiten Staffel. Also wem was gefällt, es wird irgendwann weitergehen mit den Figuren aus Meaning of Life.
Okay, ich würde sagen, also mir reicht jetzt erstmal die erste. Mal gucken, ob die zweite das Niveau dann nochmal hält. Aber
schauen wir mal.
Läuft ja jetzt erstmal.
Genau.
Ja.
Ja, kommen wir zu unserer vierten Serie oder Mockumentary.
Something completely different.
Player of Ibiza. 5 Folgen, so 20, 25 Minuten. Seit 10.05. in der ARD Mediathek.
Eine Reality Soap kann man nennen, also eine Reality Soap Mockumentary. Es geht darin um 5 Typen, die in einer Game Show und in so einer Reality Show teilnehmen, die früher immer auf Ibiza stattgefunden hat, wo man ein Mann mit Doppel-N 25.000 Euro und die Liebe einer, weiß ich nicht, einer Balearenschönheit gewinnen konnte oder sowas, wenn ich es richtig verstanden habe. Hier ist es jetzt so, dass der Produzent dieser Geschichte, gespielt von Martin Brandenbach, eine Feminismusausgabe möchte und mangels weiteren Mitteln das Ganze nicht mehr nach Ibiza, sondern nach Buchholz verlegt, wo diese fünf Typen, das sind so ein Rich Kid namens Anthony, der Rapper Marvin, ein Proll namens Tim, so ein Insel namens Jeppe und so ein Start-up-Blender, der Abdel heißt, werden in so ein ödes Stadthaus in Buchholz in der Nähe von Hamburg einquartiert und müssen da irgendwelche debilen Spiele machen und dabei so eine Art Seelenstriptease hinlegen und werden dabei von einer Kamerafrau begleitet, einer Regisseurin und einer Moderatorin. Und das sind die drei weiblichen. Und das ist auch wieder so eine Art Kammerspiel. Und dabei flattern halt so die Absurditäten der kleinen Brüder, die dieses Format gedreht haben, hin und her, die auch vorher schon, die meisten werden es gesehen haben, die Discounter. Nee, die meisten haben es nicht gesehen. Wir haben es nämlich auch nicht besprochen hier.
Genau, ich habe nämlich erstmal, die Discounter ist ja eines der erfolgreichsten Produkte, also zumindest aus deutscher Herstellung, was bei Amazon läuft. Ich glaube, 3 oder 4 Staffeln gibt es mittlerweile. Und wir haben es tatsächlich geschafft, obwohl wir Hamburger sind, genauso wie die Macher von die Discounter, hier nie über die Discounter zu sprechen.
Ja, ich habe damals schon darüber berichtet, habe auch mit einem von den Verantwortlichen dieser kleinen Brüder, die so als Buchregie und Showrunner dahinter stehen, mal gesprochen und so.
Das ist eine Produktionsfirma, die kleinen Brüder, ne?
Genau, das sind 3 Freunde, die hier aus Hamburg kommen, die irgendwie ja schon kleine Brüder, die schon gemeinsam Abi gemacht haben und dann irgendwie angefangen haben mit YouTube-Videos und kleineren Internetserien und dann das Ganze halt irgendwann ins lineare Fernsehen gebracht haben, also das, was die alle drei wahrscheinlich niemals gucken würden.
Streaming-Fernsehen zu Amazon, ne? Ach,
nee.
Oder
war hatten nee,
vorher
nee,
was ins lineare Fernsehen?
Genau, es war auch schon im linearen Fernsehen.
Okay.
Ja. Hm. Und das ist halt so, das Prinzip dieser kleinen Brüder ist ja so zwischen Improvisation und Script hin und her zu switchen. Also man weiß nie genau, ist der Satz, den die sagen, irgendwie auf dem Drehbuchpapier gestanden oder denken sie sich das aus der Situation heraus aus und sowas. Es ist eine ganz eigene Art von Fernsehen, die mir persönlich wirklich gut gefällt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Also ich muss erst mal sagen, die kleinen Brüder, sie sind nicht nur klein, beziehungsweise sie sind eigentlich gar nicht klein vom Körperwuchs, sie sind vor allem jung. Das sind nämlich 3 Typen, die sich seit der 5. Klasse kennen, wie ich gelernt habe, aus einem Podcast, die hier in Hamburg-Eimsbüttel zusammen auf dem Gymnasium waren und die dann irgendwann angefangen haben, wie du richtig gesagt hast, waren sehr Comedy-begeistert, sehr improvisationsbegeistert, sich selbst das Filmemachen beigebracht haben und dann mit Hilfe von Christian Ullmann, der auf sie aufmerksam wurde, einen großen Deal eben mit Amazon gemacht hat und dann diesen Überraschungserfolg mit die Discounter hatten mit, ich glaube, die sind jetzt 22, 23 ja. Jahre alt.
Nehmen wir mal ihre Namen, Oskar und Emil Belten, 2 Brüder und Bruno.
Zwillinge
und Bruno Alexander, den wir kennen als Boris Becker.
Den hattest du, glaube ich, auch mal erwähnt hier im Podcast,
ja.
Den Boris Becker-Film, der bei RTL lief.
Ne? Genau, den ich sogar ganz positiv besprochen hatte. So die auch 2 von denen, also Emil und Bruno, spielen auch 2 von diesen Figuren da drin. Und das ist, man erlebt eigentlich die ganze Zeit den Abgrund der toxischen Männlichkeit, weil diese 5 Typen stehen halt im Mittelpunkt, setzen sich in den Mittelpunkt und wollen auch genau da sein und müssen halt versuchen, irgendwie alle möglichen depperten Spiele zu gewinnen, damit sie irgendwie an diese 25.000 Euro, allerdings diesmal ohne den Hauptpreis einer Frau, die irgendwie dann denen zur Verfügung gestellt worden ist in der Ibiza-Version. Und dieses Spiel zwischen den 3 Frauen, die da drin sind, eine Regisseurin, die sehr, sehr feministisch ist, eine Kamerafrau, die, ich nenne jetzt die Namen nicht, weil ich finde das immer ein bisschen erschlagen, wenn da jetzt irgendwie so 8 Namen genannt werden. Die Regisseurin, die Kamerafrau ist ein bisschen non-binär und die Moderatorin ist fast schon reaktionär, also hat ein ganz konservatives Männer- und Frauenbild. Und diese 3 interagieren miteinander, die 5 interagieren miteinander, alle halt auf ihren binären und multinären Codes, die halt eingeschliffen sind in ihren Entwicklungen und gleichzeitig hier eben, weil es eine feministische Ausgabe sein soll, was sie aber überhaupt nicht ist, nochmal extra aufeinander clashen. Und das ist in dieser Improvisiertheit ist das in einigen Momenten fast schon brillant, finde ich, wie die Figuren es hinkriegen, ihre Typen stichhaltig zu machen.
Also ich habe mal so ein bisschen Kritiken quer gelesen. Ich hatte nicht so viel Zeit mir, also ich habe eine Folge ganz geguckt, in den anderen Folgen habe ich mir mal reingeguckt. Mich hat es nicht sofort gecasht, aber Also ich finde, die Discounter ist eigentlich, also dieses Supermarkt-Documentary über die Belegschaft von einem so ein bisschen runtergerockten Supermarkt in Altona. Viele von euch haben es vielleicht auch schon mal gesehen, die Discounter, ist eigentlich zugänglicher. Weil das hier ist ganz schön viel Konzept dahinter, ne? Also eine Mockumentary über Trash-TV, Sexismus, Feminismus und fragile männliche Egos, heißt es in dem Pressetext. Das ist alles ganz schön viel. Bei, wie heißt der Supermarktkette? Bei
Kolinski.
Kolinski?
Ach so, wer das spielt, ja, fällt mir gleich
Nee,
ein.
ich meinte, wie heißt die Kette nochmal? Kolinski?
Ja, Kolinski.
Kolinski, genau. Bei Kolinski, das ist halt alles ziemlich real und hier ist ziemlich viel Konzept dahinter, ne? Und ich weiß, bei manchen Szenen wusste ich nicht genau, ob sie sich einen Gefallen tun mit den ganzen Ismen.
Ja, aber mal ehrlich, ich selber hänge nicht in solchen Kreisen rum, aus denen diese fünf kommen. Also ich bin weder so ein Rich Kid, der halt irgendwie so eine reiche, der reich geerbt hat anscheinend und sowas und mit seinem Leben nichts anzufangen weiß. Ich bin kein Rapper, ich bin nicht diese Art von Proll, ich bin auch schon gar kein Insel und ich bin auch kein gescheiterter Start-Upper. Aber alle fünf Typen können genau in diesen The 50-Kontext vorkommen, wie diese Amazon Reality-Show heißt, wo halt diese ganzen Pseudo-Promis miteinander kämpfen. Und dabei die ganze Zeit versuchen, sich in Szene zu setzen und so weiter. Die gibt es ja wirklich. Und ich befürchte, dass diese fünf Typen, die hier übersteuert dargestellt werden, in der Realität genauso vorkommen. Weil das sind Welten, in die wir keinen Einblick haben, aber die existieren ja. Muss man sich ja nur mal irgendwie die sozialen Medien anschauen, wie darin kommuniziert wird. Das sind genau die Typen, die darin so kommunizieren, dass unsere Gesellschaft gegen die Wand fährt. Und ich glaube, dass sie deswegen auch das Recht, vielleicht sogar die Pflicht haben, die so überzeichnet darzustellen, weil das gibt es. Das sind keine Märchen, das ist nicht
Also
surreal.
im Gegensatz zu Meaning of Life, wo überhaupt keine Kritiken zu lesen waren, wird ja Player of Ibiza relativ breit besprochen in der
Ja.
Presse und ziemlich positiv eigentlich, so was ich so quer gelesen habe. Es wird manchmal kritisiert, dass diese Typen also halt noch mehr persifliert oder noch flacher sind als diese ohnehin schon sehr flachen Prototypen, die dann in echt in diesen Reality-Shows auftauchen. Aber es wurden auch sehr interessante Gedanken formuliert, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Ehrlich gesagt, ein Text, ich weiß nicht, welche Zeitung es war, ich glaube sogar Zeit, schrieb, es wäre ja schon ein Phänomen, dass diese ganzen Diskussionen, die wir gerade führen über Feminismus und diese ganzen Ismen und sowas, sich in diesen Rollenbildern von den Reality-Shows überhaupt nicht widerspiegeln. Ne? Dass da praktisch Männlein und Weiblein in Reinkultur, wie vor 20, 30 Jahren vorkommen, während man in der normalen Gesellschaft über ganz andere Dinge diskutiert. Ne? Also es ist der totale Exotismus, ne?
Ja,
Das ist
ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube ja, dass sich die Typen zumindest in öffentlichen Wahrnehmungen, also Typen als jetzt nicht als Männer, sondern als Mentalitäten, die haben sich ja krass ausdifferenziert und dabei radikalisiert. Also so diesen Incel, wie er hier von einer Figur dargestellt wird, die gab es wahrscheinlich auch schon vor 30 Jahren oder sowas, aber jetzt haben sie ein Brand bekommen und haben eine Definition bekommen und sind mit diesem Brand und dieser Definition in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Also plötzlich schaut man in diese Nischen rein und entdeckt, boah, gibt es krasse Typen, die Frauen so sehr verachten, dass sie die ganze Zeit Gewaltfantasien und Vergewaltigungsfantasien ins Netz reinblasen und so weiter. Die gab es alle, aber wir durch unsere Multi-Channel, Mega-Kommunikationsgesellschaft, kriegen die alle plötzlich Gesichter und Bilder und Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dieser Öffentlichkeit und dieser Aufmerksamkeit werden die kleinen Brüder gerecht, indem sie die so karikieren, also indem sie sie überzeichnen. Aber also in ihrer Überzeichnung glaube ich gar nicht zwingend übertreiben. So, das ist, glaube ich, das ist fast schon so eine Kunst, die diese drei Boys unter 25 kreiert haben.
Ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass überhaupt in Deutschland Menschen unter 25 in Sachen Buch und Regie und Stoffentwicklung irgendwie Sachen in große Programme bringen, ist ja allein schon mal fast revolutionär.
Ja.
Und ja, wahrscheinlich steht es uns auch nicht so ganz genau, ganz zu, den Humor komplett zu Ende zu analysieren, weil das wollen die, glaube ich, auch gar nicht.
Nee, eben, also die wollen, glaube ich, gar keine Analyse. Die wollen halt Reality, die wollen so einen Ist-Zustand.
Das ist die Generation kreieren. Post-Analyse.
Vielleicht, ja. Die haben schon einen analytischen Ansatz. Also die wollen schon Gesellschaft sezieren, so ein bisschen mit dem, was sie machen. Aber ich glaube, dadurch, dass sie keine Skripte kreieren, wollen sie es letztlich uns, dem Publikum überlassen, daraus die richtigen oder falschen Schlüsse zu ziehen.
Du weißt aber, dass diese Player auf Ibiza ist nicht deren Idee gewesen, sondern es ist wirklich eine Frau oder zwei Frauen, Autorinnen sind auf die drei zugekommen
und
wollten
das
mit denen machen. Also da steckt durchaus auch weibliche Kreativität in dieser Mockumentary drin.
Ja.
Hab jetzt die Namen leider nicht aufgegeben.
Ich auch nicht.
Also besser, schlechter, genauso gut wie Discounter?
Nee, anders.
Anders.
Anders. Ja, es ist halt Reality-TV und es ist tatsächlich nochmal, es ist einfach nochmal drastischer. So.
Ja.
Die Discounter wollten mehr die Normalität des Wahnsinns zeigen und hier zeigt man eher den Wahnsinn der Normalität. Und das ist so.
Sehr gut gesagt, ja.
Deswegen, also nee, ich möchte nicht vergleichen, außer dass sie mit ähnlichen Methoden arbeiten.
Also ich glaube, ich bin ja so Einsteiger bei beiden Formaten. Ich bin Einsteiger bei den kleinen Brüdern. Ich glaube, bei Discounter, weil ich habe ich sofort Lust gehabt, mehr zu gucken. Hier dachte ich, bei Player of Ibiza ist auch ein bisschen anstrengend, aber soll es wahrscheinlich sein. Macht euch euer eigenes Bild. ARD Mediathek, die kleinen Brüder.
Und damit wieder zu etwas komplett anderem. Wir machen heute große Breaks, nämlich A zu einer Dokumentation, die B auch eine Serie ist, aber die keine Serie ist, keine Serie ist. Und C, ein maximal realistisches Thema hat, nämlich es heißt Gefährlich nah, wenn Bären töten. Und es geht um den Südtiroler Regisseur Andreas Pichler, der sozusagen...
Pichler heißt er, glaube ich, ne?
Pichler?
Oh, egal. Ach,
sag's mir, keine Ahnung. So,
vielleicht habe ich da falsch geschrieben.
Der hat mehrere Preise gewonnen, also auch gerade so im Bereich Naturzerstörung und Konsumgesellschaft und so weiter. Der reist zum nächsten Brennpunkt des Anthropozäns, wenn man so will, und begleitet eine Forsteinheit durchs Trentino. Das ist so eine Region in Norditalien, die so neben unter Südtirol liegt.
Sehr schön, ich war schon da.
Ja, ich war da noch nicht. Wo ein Bär 25 Jahre nachdem Bären wieder angesiedelt wurden in dieser Region, wo sie eine Weile lang fast ausgestorben waren, einen Jogger getötet hat. Das war vor ungefähr einem Jahr, im April
2023. 5. April 2023.
Genau, und dieser Fall hat weltweit für Aufsehen gesorgt, obwohl es eigentlich eine relativ regionale Geschichte ist, weil sich daran eben diese Frage entzündet, wie gehen wir mit unserer Natur um? Welche Rolle, welche Einflüsse nehmen wir in der Natur vor und wie viel Natur dulden wir überhaupt, um unseren eigenen Lebensstil aufrechterhalten zu können? Und dafür begibt sich diese Dokumentation halt so an die Konfliktlinien der damaligen Debatten, die heute immer noch schwelen. Also es ist bei Weitem nicht aufgeklärt, dieser Fall. Und da geht es dann natürlich um sowas wie Naturschutz versus Zivilisation. Es geht auch um Bauern gegen Tierschützer. Es geht auch ein bisschen so um so eine längst überkommene Naturromantik, die sich gar nicht mehr herstellen lässt, und einer sehr realen Todesangst, die Menschen, die im Umfeld von Bären leben, haben, weil eine Begegnung mit einem Bär einfach, da ist der Titel alles andere als plakativ und populistisch, die ist real. Wenn du mit einem Bären aneinander gerätst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dich umbringt, größer, als dass er dich unversehrt lässt. Und diese Geschichten macht der Andreas Pichler, glaubhaft, sichtbar und auch spürbar, finde ich. Mhm.
Was ich so interessant finde an der Serie, die ist übrigens, die könnt ihr, wenn ihr Sky oder Wow habt, jetzt schon sehen. Da ist es nämlich eine Koproduktion zwischen Sky und ARD. Ab dem 4.6. ist sie dann in der ARD-Mediathek und am 10.6. läuft sie dann auch als Dokumentarfilm spätabends um 23.50 Uhr im Ersten. Was ich ganz interessant fand an dem Film, ich habe den mit Frau und Sohn gesehen, dass wir alle drei hinterher sagten, es ist schwierig für eine der beiden Parteien Partei zu ergreifen, weil man kann beide total verstehen. Man kann die Eltern verstehen, die in diesem Film auftauchen, die ihren 26-jährigen Sohn, den Jogger, verloren haben. Man kann die Wut ihrer Leute verstehen, die dann auch wirklich da versuchen, dass die Bären abgeschossen werden, dass der Bär zumindest abgeschossen wird, dass die Bären wieder verschwinden aus dieser Region im Trentino. Und es heißt an einer Stelle, nirgendwo in Europa oder auf der Welt leben Bären und Menschen so eng zusammen, weil das ist eine alte Kulturlandschaft, dieses Trentino. Es ist dicht besiedelt und eigentlich ist es viel zu gefährlich. Das heißt, wenn du da in den Wald gehst, ob du jetzt joggst oder spazieren gehst oder Pilze suchst, dir kann halt ein Bär begegnen. Und wenn du dem in der falschen Situation begegnest, meinetwegen eine Bärin, die Junge hat, die sie beschützen will, kann das Ganze halt übel ausgehen. Es gab auch schon Vorfälle mit Bären vor diesem tödlichen Vorfall. Wir sehen auch in dem Film Fotoaufnahmen, wo Leute mit ihren Handys Bären gefilmt haben, die in die Gemeinden, also in die Dörfer oder die Städte reingehen und irgendwelche Mülltonnen zerlegen oder an irgendwelchen Hausfassaden hochklettern. Und das ist ein echtes Problem. Man kann aber auch die andere Seite verstehen, die sagt, ja, Leute, wir haben die Bären jetzt hier ausgesetzt und aufgezogen und kümmern uns um die. Und wir wollen uns unser Projekt, unser Renaturisierungsprojekt nicht kaputt machen.
Ja, ich habe teilweise fast ein bisschen das Gefühl, dass wenn das Pendel in eine Richtung kippt, dann kippt es hier im Gegensatz zur Wolfsdebatte eher ein bisschen in Richtung derjenigen, die Angst vor den Wölfen haben und die das falsch finden, weil die so die TierschützerInnen, die halt da oftmals auch in der Gegend demonstrieren, das sind oftmals tatsächlich so Urban Hipster, die da einmal so hinkommen, ja, und
auch
sagen...
Verrückte, ich meine, bei den Tierschützern gibt es auch einfach viele Bekloppte,
genau, muss man so sagen. Und es gibt aber natürlich auch viele Bekloppte bei denjenigen, die sich da, also Bekloppte im Sinne von...
Wutbürger, ne?
Die so wutbürgerlich sind und die auch extrem prinzipientreu sind und überhaupt gar keine Argumente an sich heranlassen, dass es vielleicht auch ein Nebeneinander geben können sollte und so weiter. Ich glaube, das Pendel kippt ein bisschen in Richtung der Kontra-Bären-Seite und dafür werden dann auch TierschützerInnen, die eigentlich auf Seiten der Bären sind, zitiert, die sagen, Renaturierung, Wiederansiedlung immer gut, aber doch nicht hier. So, hier sind einfach zu viele Menschen und hier ist die Zivilisation schon einfach zu dicht. Das muss in Gegenden wie in Polen, da gibt es viele Landschaften, in denen du einfach drei Tage laufen kannst und findest bestenfalls mal einen Hof und so. Und deswegen, obwohl ich tendenziell eher auf der Seite des Naturschutzes bin, habe ich diese Sicht total verstanden. So, ich möchte mir tatsächlich nämlich als Großstädter nicht herausnehmen, darüber zu urteilen, wie es ist, in einer Gegend zu wohnen, wo dir jederzeit ein Bär über den Weg laufen kann, ja, und sowas, ne? Von daher finde ich, diese Ausgewogenheit arbeitet nicht über Gräben, die halt, wo auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt widersprüchliche Positionen stehen und sich gegenseitig ankeifen, sondern die geht sehr behutsam vor, finde ich, diese Dokumentation, und versucht überhaupt nicht ständig Kontrapunkte aufzubauen, sondern einfach Argumente zu sammeln und daraus eine Analyse zu schmieden, die aber auch wieder die Möglichkeit lässt, uns als Publikum unsere eigene Deutung daraus zu finden. Deswegen finde ich, also es ist tatsächlich eine der besten Naturdokus, die ich diesbezüglich seit langem gesehen habe.
Also der Film hat ja so zwei Aspekte. Einmal, es gibt ja so ein 20-köpfige Unit, die sich praktisch seit 20 Jahren mit dieser Auswilderung und der Pflege dieser Bären beschäftigt, die werden porträtiert, es werden diese Proteste porträtiert. Wir sehen aber auch wirklich, wenn du sagst Naturfilm, wir sehen auch teilweise klassische schöne Aufnahmen von diesen Bären, wie sie betäubt werden, wie sie ausgesetzt werden, wie sie behandelt werden, wie sie in der Natur mit ihren Jungen rumgehen. Und gleichzeitig ist es aber nicht so ein High-End-Glitzer-Natur-Doku-Film, sondern er beobachtet eigentlich sehr, sehr genau diese Frontlinie zwischen diesen zerstrittenen Parteien, also diesen Naturbefürwortern oder Tierschützern und den Kritikern. Und ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, wofür dieser Pilcher seinen Grimme-Preis gewonnen hat. Und das war schon ein bisschen länger her. Vor 20 Jahren hat er einen Film gedreht über die Arbeit von Menschen im Callcenter. Dafür hat er einen Preis gekriegt. Und ich glaube, dass der schon auch sehr stark daran interessiert ist, Menschen in besonderen Situationen oder Drucksituationen zu beobachten. Ja. Und diese Drucksituation, scheiße, was machen wir jetzt mit den Bären? Die ist schon sehr greifbar in dem Film.
Ja. Ja, ich finde es toll, wie die verschiedenen Seiten porträtiert werden, mit was für einer, hier ist es tatsächlich warmherzig. Er hat entwickelt für beide Seiten eine Warmherzigkeit, indem er einfach ihre Argumente zulässt und ihnen zuhört. Und filmisch ist es dadurch nicht so spektakulär oder nicht so gemacht, weil auch sehr viel mit diesen Kamerafallen gearbeitet wird. Also viel ist halt so Found Footage von TierschützerInnen, die halt irgendwie versuchen, Bären vor die Kamera zu kriegen. Und dadurch gibt es ja überall diese automatischen Fallen. Also es sind bestimmt so 10 Minuten dieser ganzen Geschichte sind ausschließlich halt so reales Fotomaterial,
ja,
quasi.
Stimmt, ja.
Und das macht es sehr, sehr echt. Mhm. Und das ist aber auch wichtig, weil das ist natürlich eine hochideologisierte Debatte, die es da gerade gibt. Also so dieses Thema Raubtiere oder Raubgreifer oder wie die halt immer genannt werden, ist halt so auf der rechtspopulistischen AfD-Agenda, so in den Top 5 nach Migration, Atomkraft, Gendern und EU auf ziemlich weit vorne sowas.
Was wollen denn die Rechten?
Alles zu Abschuss, sofort. Ach so, alle, okay. Alle Wölfe, alle Bären abschießen, sind einfach immer auf der Seite derer, die alles bewahren wollen, so wie es jetzt ist. So, ohne jetzt da wieder zu politisch in diese Debatte einzusteigen, sowas. Aber wenn du dich in der AfD umhörst, steht im Programm, alle Bären abschießen, alle Wölfe abschießen.
Die Bild-Zeitung übrigens, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in unserem Podcast die Bild-Zeitung zitiere, die hat einen ganz aktuellen Text geschrieben zum Bärenproblem, nämlich am 15.05. erschienen. Die haben getitelt, relativ subtil für die Bild-Zeitung, wie ich finde, nicht mehr lange, dann hat Thüringen noch ein braunes Problem mehr. Dieser Problembär Jaya JJ4, der praktisch den Jogger getötet hat, ja. der sollte ja eigentlich getötet werden, dann haben Tierschützer das aber per Gerichtsurteil verhindert, dann wurde er irgendwie gefangen und irgendwo, ich glaube sogar im Schwarzwald oder so, irgendwie in so einem Gehege untergebracht. Und jetzt soll der irgendwie in so ein thüringisches Reservat für Wildtiere eingesperrt werden. Das ist jetzt sozusagen die neueste Entwicklung. Was ich auch total irre fand, war, dass dieser Bär, Jaya, die den Jogger getötet hat, die Schwester oder Tochter oder ist von Bruno, dem Problembären aus Bayern. Also es ist sozusagen eine kriminelle Bärenfamilie, mit der wir da es zu tun haben.
Aber ja, ich glaube, Bruno hat doch gar nichts Böses gemacht. Der war nur einfach in den Zähnen des Boulevards, oder?
Ja, der hat, ich glaube, Schafe gerissen. Und
ja, weil er Hunger hatte.
Das war ja lustigerweise, wir sehen ja auch, ist nicht Found Footage, sondern altes Footage von dieser Bruno-Problembär-Bruno-Diskussion. Das war ja praktisch genau kurz vor oder rund um das Sommermärchen 2006. Ja. Ne? Das ist ja schon richtig lange her, dass Bruno da in Bayern gewildert hat. Und den haben sie, glaube ich, abgeschossen. Ne?
Ich glaube, der wurde abgeschossen, ja. Aber hier ist es tatsächlich so, es gibt eine Szene, die geht richtig an die Nieren. Wo man ein Wildhüter hat Bilder davon, oder ein Naturschützer hat Bilder davon gemacht, wie ein Bär gerade ein Schaf frisst. Und er erzählt immer so aus dem Off, was da gerade passiert. Das ist so mit einer Handykamera aufgenommen. Dieser Bär frisst also gerade dieses, in aller Seelenruhe dieses Schaf auf und guckt ihn aber immer in die Augen. Und der Blick, den der Bär hat, das ist so krass. Das siehst du richtig, also als wenn du in den Augen lesen könntest, ich habe dich im Griff, mein Freund, ich sehe dich, mein Freund, ja. Ich esse jetzt hier auf und wenn du dann immer noch da bist, gibt's Ärger. So, das ist so ein bisschen, scheint er das zu sagen.
Die Szene war sehr gut.
Die dauert 3 Minuten oder sowas und das geht wirklich, das geht einem durch Mark und Bein, diesem riesen Bären dabei zuzusehen, wie das gerade passiert.
Und ich dachte jetzt eigentlich, dass du, wo du sagst, es gibt eine Szene, die geht wirklich an den Nieren. Es gibt nämlich auch eine andere Szene, da wird ein Bär betäubt und dann gibt's Probleme bei der Betäubung und sie versuchen den Bären zu reanimieren. Ja. Das ist auch mit so einer Amateurkamera, ja. Handy oder sowas gefilmt. Also es gibt schon auch neben dieser menschlichen Diskussion auch wirklich sehr nicht toll gefilmt, weil oft, keine Ahnung, spontan mit Handy aufgenommen, aber ziemlich nahe Begegnungen mit Extremsituationen mit Bären.
Genau, und deswegen ist das ein extrem konstruktiver, sehr, sehr tiefgründiger Debattenbeitrag, genau. zu dieser Frage, mit Bären oder mit Raubtieren leben oder ist das unmöglich? Sind wir einfach zu zivilisiert dafür schon?
Das ist ein sehr kluger Film. Das
ist ein kluger Film, ja.
Deswegen eine dicke Empfehlung von uns. Und ja, damit sind wir, glaube ich, heute durch mit unseren Geheimtipps, ne?
Sind so geheim, finde ich die gar nicht. Wir sollten uns da nicht mit Lorbeeren schmücken, die schon auf anderen Häuptern
thronen. Wir weisen nochmal darauf hin, ihr solltet unbedingt unseren Instagram-Account, unseren Instagram-Kanal abonnieren, weil da kriegt ihr immer ein paar Fotos, ein paar Vorab-Informationen, zum Beispiel über unsere Themen der nächsten Sendung. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcast oder Spotify bewertet. Wir weisen immer wieder darauf hin, aber ein kurzer Klick, ein paar warme Worte würde uns und diesem Podcast sehr weiterhelfen. Und dann möchte ich natürlich unbedingt noch auf unsere nächste Folge hinweisen, die am Freitag, dem 31.05. erscheint. Da haben wir nämlich etwas Besonderes vor, ein Musik-Doku-Special. Wir reden über die besten Musikdokus aller Zeiten aus persönlicher Sicht. Und wir, das sind in dem Fall nicht nur Jan Freitag und ich, sondern auch eine Gästin, mit der wir dann auch über deren neue Musikdoku sprechen, die ihr dann in der ARD Mediathek sehen könnt. Darauf freuen wir uns am 31. Mai. Und ja, bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss und schönen Restfrühling.
Genau, macht's gut.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.